Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner, Frank und Frei, hier bei Nuviso. Und es ist jetzt Ferienzeit, Sommerzeit und das ist so eine Zeit, wo man ja auch ganz gerne auch mal Ausflüge macht, vielleicht mal in Ausstellungen geht, Museen auch besucht, gerade wenn es ein bisschen verregneter Sommer ist. Und jedenfalls bei mir ist es so und deswegen schaue ich immer so, was gibt es eigentlich so für Ausstellungen, was gibt es für interessante Ausflugsziele, so, die man unternehmen könnte. Und jetzt hat die Weimarer Stiftung Klassik, hat ein Themenjahr ausgerufen, das ganze Jahr. Und das Themenjahr heißt Neue Natur. Und ich finde den Begriff schon ein bisschen fragwürdig, Neue Natur, so, aber grundsätzlich ein spannendes Thema. Und im Rahmen von diesem Themenjahr, da gibt es ganz viele Veranstaltungen, aber da läuft jetzt aktuell läuft eine Ausstellung im Schillerhaus, nämlich die Ausstellung Ich hasse die Natur. Und da soll es darum gehen, wie Sie so selbst sagen, Sie wollen dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur nachspüren und in verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln dieses schwierige Verhältnis betrachten. Und ich meine, da bin ich natürlich gleich interessiert. Denn ich habe das auch schon ein paar Mal zu euch gesagt, das ist für mich ganz, ganz großes Thema, so ein Metathema, dieses Verhältnis Mensch und Natur. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich wirklich die Notwendigkeit sehe, dass wir dieses Verhältnis Mensch und Natur, dass wir das wieder gerade rücken, dass wir das wieder in Harmonie bekommen, dass wir dort vielleicht auch zu manchen Themen eine Neubewertung brauchen. Wir haben darüber gesprochen, über Mikroben beispielsweise so. Und dass das alles Dinge sind, die Erkenntnisse sind, die eigentlich ein neues Verhältnis definiert von Mensch und Natur. Weil so die klassischen Philosophen, die haben nicht wirklich diese Welt der Mikroben sehen können. Vielleicht haben sie geahnt, aber nicht gesehen. Wie auch immer, es ist ein spannendes Thema. Das ist, was ich damit sagen will. Es ist ein Thema, was wirklich wichtig ist aus meiner Sicht. Hier ein Thema, was in unserer Zeit eine große Bedeutung hat. Und deswegen freue ich mich hier, wenn ein großer Museumsbetrieb wie hier Weimarer Stiftung Klassik diesen Ball aufnehmen. Und sie sagen, sie wollen zu Diskussionen anregen und hey, den Ball nehme ich auf und hier ist mein Diskussionsbeitrag dafür. Es geht los schon mit dem Titel der Ausstellung. Ich hasse die Natur. Und ich habe ja mal ein Bild, so, das ist der Katalog. Es gibt ja im Museum immer bei einer Ausstellung einen Katalog, also ein Buch, das man kaufen kann. Das ist hier diese Ausstellung. Ich hasse die Natur. Sie selber sagen, ja, ist ein schön griffiger Titel, so, aber ich meine, der zeigt dir schon, in welche Richtung die Reise geht. Ich meine, weißt du hörst davon Ausstellungen und dann ist ein interessantes Thema, Mensch, Natur. Und da ist schon eine Stimme in mir drin, die meine eigene Euphorie schon wieder bremst, weil, aber erwarte dir nicht zu viel. Ja, und wenn man dann den Titel von der Ausstellung hört, ich hasse die Natur, dann ist eigentlich schon klar, in welche Richtung es geht. So. Und das ist der Titel, ich hasse die Natur. Das ist übrigens ein Zitat. Ein Zitat von dem österreichischen Schriftsteller, vorne, wie war der nochmal? Thomas. Ja, Thomas Bernhard heißt der. Thomas Bernhard. Und Thomas Bernhard war ein höchst umstrittener österreichischer Schriftsteller der Nachkriegszeit. Und der war Schriftsteller und auch Misanthrop. Das war so ein Menschenhasser, also einer, der halt diese Welt eher negativ gesehen hat. Und hey, ich will das überhaupt nicht per se kritisieren, weil seine eigene Biografie, das kann ich schon verstehen. Der hat irgendwie hier in den späten Kriegsjahren seine Kindheit verbracht und wer weiß, was der da alles erlebt hat an Traumata und so. Mir geht es gar nicht darum, den zu bashen. So. Ja, ich möchte nur einfach zeigen, so aus welcher Perspektive kommt das. Und dieser Thomas Bernhard, der war in den 80er Jahren war der auch ziemlich bekannt in Österreich und über Österreichs Grenzen hinaus, weil der zusammen dann mit einem Theatermann, ich glaube, der hieß Peimann, haben die so eine Art provokantes Theater gemacht. Wie gesagt, der Typ ist sehr, sehr schlecht auf seine Heimat zu sprechen, auf Österreich und auch überhaupt auf Mensch und offensichtlich auch auf die Natur. Und diese Theaterstücke von ihm, die waren damals immer so Skandalaufführungen. Ja, wo es dann auch immer einen großen Gegenwind gab, weil das halt so provokant war und so weiter. Und auch da, mir geht es nicht darum zu sagen, hey, so eine Kunst darf nicht sein. Ich stehe voll für Kunstfreiheit. Und Kunst kann auch und soll das auch sein, halt provokant sein. Hey, wenn der Typ halt diese Biografie hat, wenn das so sein Inneres ist, dann finde ich das völlig okay und auch richtig und wichtig, das künstlerisch umzusetzen so. Dafür ist auch Kunst da. So. Und ist halt dann diese Perspektive von Thomas Bernhard ist halt dann so die Kunst im Sinne von ich hasse die Natur, aber es ist auch okay. Wo ich ein Problem habe damit, ist, wenn dann solche Dinge Oder wo man zumindest schon mal diskutieren könnte, muss man so eine Kunst dann staatlich subventionieren? Muss man die dann auf staatliche Bühnen bringen? Das war so diese große Geschichte in den 80ern. Und ich habe da nicht diese spießbürgerliche Position wie, oh, den darf man nicht hören. Aber die Frage ist, muss man subventionieren? Aber selbst da kann man auch Argumente dafür finden, weil, okay, wenn man sagt, das gehört zur Kunst, kann man auch machen. Ja. Wo ich dann echt ein Problem habe, ist, wenn aber dann diese extreme Position, diese Eulenspiegelei, was es ja nicht letzten Endes ist, und ich glaube, das hat der Bernhard auch selber mal über sich gesagt, er steht in dieser Tradition des Eulenspiegels. Das Problem ist, wenn diese Eulenspiegelei dir du nimmst eine extreme Position ein, um dann den Leuten den Spiegel vorzuhalten, das ist völlig okay. Do it. Ich finde das super so. Das Problem ist nur, wenn diese extreme Position dann zur Raison wird, dann zur Mitte wird, wenn sich auf einmal alles dann dorthin verschiebt. Ja? Und dann ist es auch keine Eulenspiegelei mehr, sondern dann ist es auf einmal so konform. Und das ist das Problem, was wir hier sehen. Diese ganze Weltsicht, die hier zum Vorschein kommt, kann man durchaus auch mal so, man kann auch mal die Welt aus dieser Perspektive sehen. Wie gesagt, wir sind frei im Geist, wir können alle Richtungen einnehmen. Aber wenn das dann so das Feste wird, wo man sich die ganze Zeit bewegt, dann wird es halt wirklich problematisch. Und dann zeigt es halt, in welchem grotesken Zeitgeist wir eigentlich leben. Ja. Also es geht schon los eben mit dem Namen, ich hasse die Natur. Und auf dem Titelbild, ja, was sehen wir dort? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Es ist halt irgendein Bild, wahrscheinlich Elektronenrastermikroskop von irgendwelchen mikrobiologischen Vorgängen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Mikroben sind, ob das schon in Richtung Virus geht, weiß ich nicht. Ist auch letztens egal. Aber der Teil der Natur wird gezeigt. Und warum auch nicht? Warum auch nicht? Weil es ist auch Natur. Und ich habe auch darüber schon zwei Sendungen gemacht. Eine vor allem über Mikrobiologie und eine nochmal speziell auch zu dem Thema Viren, weil das hochinteressant ist und Natur ist. Aber das ist so hier schon auf dem Titelbild drauf. Ja. Die Ausstellung sagt selber so, sie gliedert sich in drei Kapitel. In drei Kapitel, in denen diesem schwierigen Verhältnis Mensch und Natur nachgegangen werden soll. Und das erste Kapitel, also so ist die Ausstellung gegliedert, und in dem ersten Bereich der Ausstellung, der läuft unter dem Titel Killing Me Softly. Killing Me Softly. Und das ist eigentlich ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Popkultur. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich von den Fugees, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das Original von Roberta Flack, einer Soul-Sängerin aus den 90ern, Killing Me Softly, wenn ich mich recht erinnere, schöner Song. Und um was es dort geht, der Name sagt schon, ist halt der zerstörerische Aspekt der Natur, der destruktive Aspekt, der Aspekt von Vergänglichkeit, von Verwesung, von Tod. Und das ist, womit sich dieses erste Kapitel der Ausstellung beschäftigt. Es zeigt die Natur, es zeigt diese destruktive Seite der Natur. Und das ist völlig fair, natürlich, weil diese Seite gehört dazu. Ja? Aber es ist halt nur eine Seite. Das ist wie wenn du bei Yin und Yang halt extrem in eine Position gehst. Und das wäre die Vergänglichkeit von Natur. Da geht es die ganze Zeit um Tod. Da sind dann so Exponate drin. Ich habe jetzt da nicht die Bilder für euch dabei, weil das ist einfach auch künstlerisch nicht wert. Da steht dann der Krankenstuhl von Nietzsche. Und da steht dann die letzte Hausapotheke oder sowas von Goethe. Und das ist ein Teil der Natur, die Vergänglichkeit. Als Mensch ist es ganz, ganz wichtig, ich habe es ja schon öfter angesprochen, dieses Memento Mori, sich bewusst zu werden, dass du vergänglich bist. Das ist absolut wichtig. Ich glaube, du kannst nur dann ein freier Mensch sein, wenn du dich mit dem Tod und der eigenen Vergänglichkeit mal irgendwann arrangiert hast. Und auch nicht, und das musst du auch immer wieder auffrischen, es kommt immer wieder. Deswegen dieses Memento Mori, es hört nie auf. Aber das sind Dinge, mit denen musst du dich mal auseinandersetzen, völlig klar. Das ist ein Teil der Natur. Aber es ist eben nur ein Aspekt. Aber wo ist denn der andere Aspekt? Ich meine, diese ganze, du kannst den Tod und die Vergänglichkeit ja nur verstehen, wenn du die andere Seite der Medaille, die andere Seite von Yin und Yang betrachtest. Und die ist Schöpfung, die ist Kreation, die ist, wo Leben geboren wird, die ist ständige Erneuerung. Und das ist, was diese Natur aus meiner Sicht so großartig macht, ist diese Erneuerung. Das ist, wie es Leibniz gesagt hat, das ist das Beste aller denkbaren Universen, weil es sich permanent verändert, weil es eben nicht starr ist. Und diese Veränderung ist aber in sich immanent, oder ist doch klar, eine Veränderung, eine Erneuerung kann ja nur passieren, wenn das Alte verschwindet, so. Wenn das Alte auch Platz macht. Das ist die Kraft der Natur. Und das sind diese beiden Seiten. Und natürlich gehört dann eben das Verschwinden dazu. Und das äußert sich halt in Krankheiten, in Vergänglichkeit, Verwesung und solche Dinge. Das ist alles Natur. Das Problem ist, wenn du darauf den Fokus hast, Und dann eben damit das halt als das übergeordnete Thema siehst, halt nur die Vergänglichkeit und dadurch aber nicht erkennen kannst, die andere Seite, die Kraft von Heilung auch. Heilung heißt ja auch etwas wie erneuern, etwas wieder in Balance bekommen. Diese ganzen Dinge werden dort komplett ausgeblendet. Und man sieht es halt nur als Gegner, als Problem. Die Natur, die uns Menschen unbequem macht, weil du plötzlich wirst du krank, plötzlich stirbst und so. Oh Gott, das will ja keiner haben mehr. Bei uns in unserer Gesellschaft sind wir schon so weit weg davon, dass diese ganzen Dinge wie Tod oder solche Sachen komplett ausgeblendet sind, auch aus der Kinderwelt. Da gibt es dann Experten, weißt du, da ruft man jemanden an und der macht das für dich. Das ist auch übrigens ein Grund, habe ich euch an anderer Stelle schon mal erzählt, warum ich in jungen Jahren im Bestattungsdienst mal gejobbt habe. Einfach nur, weil ich diese Auseinandersetzung für mich wollte oder gebraucht habe oder so ein Gefühl gehabt habe, ich brauche das. Und du das in unserer Gesellschaft nur bekommst, wenn du dich dort so einen Job anschließt. Ansonsten ist es bei uns weg. Wir sehen diese Dinge nicht. Dafür kann man ja sagen, okay, dient die Ausstellung. Aber es ist halt ein komplett negatives Bild. Und das passt halt so voll auch in unser aktuelles Weltbild rein. Wenn du so siehst, ganz grundsätzlich der Umgang mit Corona. Einfach diese Idee, ey, da ist etwas und das müssen wir bekämpfen, wir müssen es loswerden. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht, wo sie da mit Schneekanonen drauf schießen und so. Anstatt einfach zu erkennen, hey, diese ganze Mikrobiologie, die ist, natürlich hat die auch diese bedrohlichen Aspekte. Es gibt Erreger, es gibt Mikroben, die einen krank machen können. Aber vor allem, so habe ich es auch damals gesagt, vor allem dann, wenn das Gleichgewicht unter den Mikroben, weil wir haben so unglaublich viele, wir leben mit den Mikroben schon immer. Das ist Natur, da sind wir reingeboren, da sind wir auch perfekt angepasst dafür. Ohne die könnten wir gar nicht existieren. Aber es geht immer um eine Frage des Gleichgewichts. Wenn es aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann natürlich, gibt es Mikroben, Viren, die den Menschen krank machen können, die einen sterben, zum Sterben bringen. Keine Frage. Aber das Gesamtbild ist halt, es sollte nicht so sein, dass die Mikrobiologie etwas ist, was getrennt von uns ist und was wir möglicherweise irgendwie bekämpfen, sondern wir sollten doch jetzt in unserer Zeit erkennen, so, dass wir eingebettet sind in dieses Große, so. Ja, und das ist, was halt hier bei dieser Ausstellung nicht passiert. Es ist immer nur der Fokus auf das Negative. Ähnlich können wir es hier bei dem nächsten Bild sehen. Das ist hier das, wo die Ausstellung ist, das Schillerhaus. Und da ist hier, schon hier draußen so ein Kunstwerk auch gemacht. Und das ist ein Schleimpilz. Und auch da, hey, über die Pilze haben wir eine ganze Sendung gemacht. Ich habe euch erzählt, wie wichtig ich auch Pilze halte und auch, dass wir da langsam so mal verstehen oder überhaupt mal in diese Kommunikation reinkommen, zu erkennen, was das für eine großartige Welt ist. Allein schon diese Welt der Pilze. Unfassbar so, was man dort an Inspiration rausholen kann. Und na klar, es gibt auch Pilze, die sind giftig. Es gibt auch Pilze, die man als ungesund wahrnimmt. Wir essen ungern irgendwie ein verschimmeltes Essen, völlig klar. Aber gleichzeitig haben diese Pilze eine unfassbar wichtige Rolle eben in diesem Bereich von Erneuerung. Und etwas wie ein Schleimpilz sollte nicht etwas sein, was uns Menschen sagt, oh, das ist irgendwie was Garstiges, sondern hey, das arbeitet an der Erneuerung. Alle die Mikroorganismen oder überhaupt Organismen, die an Zersetzung, an Verwesung, zu Verwesung beitragen. Wenn du mal durch den Wald spazierst, siehst du das ja die ganze Zeit. In der Natur ist es jeden Tag. Es ist sogar in unseren Städten so, nur nehmen wir das halt nicht wahr. Wenn wir, was weiß ich, du wischst dein Fensterbrett sauber und da ist halt irgendwo noch ein kleines Insekt oder so. Es ist jeden Tag da, diese Vergänglichkeit und die es halt braucht, um eben das Neue zu erschaffen. Aber es ist nicht Bedrohung. Das ist wirklich was fast schon ganz Banales so, ja. Aber für die Menschen in der Kinderwelt ist es natürlich ein ganz heißes Thema so. Und man sieht dort dann nur das Negative. Und nur das Negative wird in dieser Ausstellung gezeigt, ja. Und das ist meine Hauptkritik. Das ist halt komplett einseitiges Bild. Obwohl sie sagen, sie wollen da verschiedene Blickwinkel machen. Aber verschiedene Blickwinkel nur in ihrem Extrem. Aber sie sehen nicht das Ganze so. Noch ein spannendes Bild aus diesem ersten Teil habe ich hier für euch. Das ist aus dem Katalog raus. Das ist halt, was dort ausgestellt wird. Links sind so Totenmasken von irgendwelchen großen Deutschen, Wagner und so weiter. Ja. Aber ich wollte eigentlich eher auf dieses Bild hier rechts kommen. Das ist auch in der Ausstellung dieses Gemälde drin. Und das ist hier die Apotheose der Prinzessin, irgend so eine sächsische Prinzessin, was weiß ich, Weimar, keine Ahnung. Warum mir das wichtig ist? Weil das wird dann auch dort gezeigt, sozusagen irgendeine Prinzessin so aus diesem Weimarer höfischen Milieu. Und wenn die dann stirbt, ja, dann kommt halt dann doch das gute alte Erlösungsnarrativ. Weißt du, der Gott im Himmel, der dich wieder aufnimmt, der dich erlöst von dieser schrecklichen, bösartigen Natur. Und erinnert ihr euch, wie weit diese Denkweisen zurückgehen. Ich habe mal drüber gesprochen, über den Demiurgen, dieses ganze Konzept, dass diese Erde, diese Welt, die Schöpfung ist von einem bösen Geist, während der gute Geist immateriell ist, nur im Licht irgendwo ist. Das ist letztens, was sich da immer noch durchsetzt. Und wir sind in so einer Zeit, wir sind heute 2021, das ist ein Museum. Und am Ende kommt dann doch, Vergänglichkeit, sehen wir überall Tod und Verderben. Aber hey, wir haben ja Hoffnung. Ich frage mich auch, ist das wirklich, weiter seid ihr noch nicht im Verhältnis Mensch und Natur, dass wenn halt sozusagen die negative Seite der Natur kommt, die ich nicht abstreite, so, das ist Natur, dass ihr dann gleich nach Erlösung ruft, so, das ist das Weltbild von Leuten, die nicht im Gleichgewicht sind. So. Der zweite Teil der Ausstellung trägt den Titel, wir kommen zum zweiten Kapitel, so nenne ich es selbst, also Kapitelteil. Der zweite trägt den Namen, das zweite Kapitel trägt den Titel Destroy. Und hey, an der Stelle möchte ich ja mal sagen, so, wir befinden uns im Schillerhaus. Weimar, weißt du, deutsche Klassik, so die wirklich das geistige Zentrum von deutscher Klassik, was vor allem über Sprache kommt. Da. Warum muss man dort diese Begriffe aus der Popkultur nennen? Hey, ich meine, ich selber mache das auch, ja. Aber ich beschäftige mich dann eben auch mit popkulturellen Themen und dann haue ich auch diese Dinger raus. Aber ich meine, wenn es irgendwo einen Ort doch geben sollte, wo du sagst, hier legen wir Wert auf Sprache, auf Ausdruck, zumindest auch dann in so wenn man so Titel vergibt oder Namen, Texte verfasst, dann sollte das doch dort in Weimar sein. Wieso müssen die da so Begriffe aus der Popkultur nennen? Killing Us Softly, habe ich euch gesagt, ist ein Song. Destroy, das ist wie aus der Sprache, ja, irgendwelche Gamer, irgendwelche Teenies. Wie heißen denn diese Spiele? Fortnite, ich weiß es gar nicht genau. Aber da kommt es her, Destroy. Ich meine, man könnte es auch in Deutsch ausdrücken, so. Aber es ist schon dieses Anbiedern an die Kinderwelt letzten Endes. Aber gut, vielleicht bin ich da auch nur in dem Fall halt zu konservativ, was die Sprache angeht. Aber ja, kommen wir zum zweiten Kapitel, Destroy. Ihr wisst, was kommt. Ja. Verhältnis Mensch-Natur. Jetzt ist es nicht mehr die zerstörerische Kraft der Natur, die dargestellt wird, wie im ersten Kapitel. Nein, jetzt gehen wir auf den Menschen. Jetzt ist es der Mensch, der Zerstörer. Und dort wird halt, werden halt Beispiele gebracht, auch künstlerisch und die darauf hinweisen sollen, halt welchen zerstörerischen Einfluss der Mensch auf die Natur hat. Und hey, auch da, natürlich gibt es diese Dinge. Definitiv gibt es Umweltverschmutzungen. Es gibt so krasse Dinge, die auf der Erde ablaufen. Also wirklich auch Ausbeutung. Es gibt Minen, die Kilometer tief in die Erde gehen, also die einfach so Löcher reinreißen. So. Das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung. So. Die sollten wir überdenken. Es geht um Plastik. Plastikverschmutzung, auch der Meere, das sind alles Dinge, wo ich auch sage, hey, das zeigt diesen modernen Plastikmenschen, diese Plastikwelt, überall hinterlässt dieses Plastik seine Spuren. Das sehe ich absolut kritisch, absolut. Hey, da bin ich froh, wenn es Leute gibt wie eine Frau, die wir letztens bei uns bei Homeoffice im Gast hatten, Angelika hieß sie, glaube ich, aus Australien, das ist deren Profession, die arbeitet für irgendeine Umweltschutzorganisation als professionelle Umwelthelferin und ich meine, die machen so Cleanups an den Stränden in Australien, auf dem Meer, so mit Plastik. Super Arbeit. Ja. Es ist nicht so, dass ich hier eine schöne, heile Welt predigen will. So. Und dort, wo wir Umweltverschmutzungen erleben, dort sollten wir auch schauen, dass wir die Dinge verbessern. Wie wir es ja auch schon hier in unserem Land ja schon ganz lange gemacht haben. Hey, ich meine, heute ist es für uns hier in Deutschland, für die meisten Leute undenkbar, irgendwie den Müll mal wegzuwerfen, einfach so auf die Straße. Das macht man nicht. Man, das ist schon so tief in uns. Hey, wir halten unsere Städte sauber. Ich kann mich erinnern, dass als ich in meiner Kindheit, da waren viele Flüsse, waren wirklich verdreckt. Hey, heute auch hier in Sachsen, in Chemnitz, da sehe ich Leute, die sitzen in der Stadt beim Angeln. Die angeln Fische so. Das heißt, wir haben schon einige Dinge getan. Es ist nicht so, dass der Mensch hier völlig unsensibel wäre bei dem Thema, sondern Umweltschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Das ist unsere Umwelt, hier ist, wo wir leben und die halten wir einigermaßen sauber. Das ist fast schon ein natürlicher Impuls. Tiere halten ihr Nest auch sauber. So. Das ist essentiell. Und es ist auf jeden Fall dann richtig, überall dorthin zu weisen, wo der Mensch der Umwelt schadet. Und da können wir Dinge besser machen, keine Frage so. Aber um was es hier geht, ist halt den Menschen also so ein Weltbild zu haben, wo der Mensch per se einfach einen negativen Einfluss auf die Natur nimmt, indem er einfach existiert, indem er einfach da ist. Und das ist völlig falsch. Das, auch hier gilt es ins Gleichgewicht zu kommen. Es ist nicht falsch, wenn wir mit der Natur leben und auch gewisse Ressourcen benutzen. Das können wir. Wir sind als Menschen auch hier auf der Erde, um mit der Natur zu leben. Du kannst auch Ressourcen benutzen. Ja, es ist immer nur eine Frage des Gleichgewichts. Aber hier wird ein Bild dargestellt, als ob der Mensch ein Schädling wäre und der Natur schaden würde. Und das ist einfach so falsch. Das ist so falsch. Und es ist letztens ein Weltbild, was nicht nur einem selbst schadet, wenn du in diesem Weltbild steckst, weil du dann natürlich gewisse... Da wird es natürlich schwer, seine Persönlichkeit zu entfalten, sich Freiheiten zu nehmen, Dinge zu genießen auf dieser Welt, wenn du da permanent ein schlechtes Gewissen hast, was dich stoppt. Was sagt er, wow, das eigentlich nicht und so. Dann schadest du dir selbst, du beschränkst dich selbst. Aber es ist auch im größeren Sinne ein Weltbild, in dem wir natürlich nicht eine freie Kulturentfaltung haben können, eine freie Gesellschaftsentwicklung. Wenn über uns das schon lastet, ey, eigentlich bin ich ja Schädling auf dieser Welt. Das ist halt ganz klar, wenn du grundsätzlich schon ein negatives Selbstbild hast, wie sollst du denn dann zu einem positiven oder erfüllten Leben kommen? Ne? Und auch da, man kann dieses durchaus in so einem negativen Bild sein. Mein Problem ist nur, wenn das Negative auf einmal zur Normalität wird. Das, was ich als ein Extrem wahrnehme und schon weiß, ja, auch das können Menschen sein. Und da kann man dann, ja, sollte man vielleicht fast sogar sowas wie eine Therapie machen, mal gucken, dass man da wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommt, wieder ein bisschen mehr Selbstachtung findet. Was denn jeder Psychologe würde dir sagen, hey, wenn du so ein selbstzerstörerisches Bild hast, das ist halt nicht gesund, aus Sicht des Psychologen. Das Problem ist, wenn das dann zur Norm wird, wenn das dann sozusagen die Normalität ist, die Leute glauben, ja, der Mensch ist eigentlich ein Schädling. Ich will euch mal eine Anekdote erzählen aus meinem Leben so. Weil ich hatte diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, also mit hier Umweltverschmutzung und welchen negativen Einfluss habe ich denn eigentlich auf die Natur? Ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt. Wie so viele Dinge, wo ich mich frei machen konnte, ist es in Indien passiert. In Indien habe ich einen Lifestyle gehabt. Zum Teil war ich wirklich so in der Wildnis. Da hast du dann überhaupt keinen Müll produziert. Aber oft auch in den Städten. Ich habe euch erzählt, ich war lange Zeit in Südindien am Berg Arunachala. Und dort habe ich einen Lifestyle gehabt, wo ich zwar sehr, sehr wenig Müll habe, aber immer noch ein bisschen. Ganz ohne Plastik kommst du auch in Indien nicht durch. Weil, weißt du, ab und dann kaufst du doch eine Packung Zigaretten. Ist Plastik dran. Du kaufst dir vielleicht mal irgendwie einen Kaffee oder sowas. Ja. Und wir haben nur sehr wenig Plastik dort und überhaupt Müll produziert. Also organischer Müll ist ja kein Problem in Indien. Bananenschale gibt es ja nichts, einen Kuh zu fressen. Wunderbar. Aber so diese Plastikmüll, das ist vor allem ein Problem. Und irgendwann hast du es dann auch so, weißt du, du hast dann deinen Plastikmüll irgendwie gebunkert, aber irgendwann musst du den entsorgen. Jetzt gibt es aber dort in Indien, in den wenigsten Städten und auf jeden Fall dort, wo hier in Tiruvannamalai, da gibt es gar keine Müllabfuhr oder sowas. Es gibt auch keine Müllkippe wirklich. Eigentlich gibt es gar keinen Ort, wo du sagst, hier gehört der Plastikmüll hin. Bei uns gibst du immer schnell die Verantwortung ab. Ja, ich tue es hier in meine gelbe Tonne, ja, dann wird es ja recycelt, hat man auch so seine... Den Geist etwas beruhigenden Glaubensvorstellungen, was wirklich mit dem Müll passiert, wissen wir, dass es nicht immer so schön ist. Aber zumindest ist eine Art Organisation da, dass man kümmert sich um den Müll. Das ist in Indien nicht so. Das heißt, stehst du also wirklich buchstäblich irgendwann da mit deinem Plastikmüll und wohin damit? Wohin damit? Und letzten Endes, ich frage dann auch Leute so, ey, vor Ort, so Inder, hey, was mache ich jetzt mit meinem Müll? Und so, und die sagen halt, naja, schmeiß halt auf den Haufen da, der halt einfach neben der Straße ist. Du siehst jeden Tag Müll. Oder da schmeißen Leute ihr Müll drauf und irgendwann, und der kokelt da doch mal vor sich hin, wird so verbrannt. Ja gut, okay, Müll verbrennen. Aber ich meine, hey, Plastik verbrennen ist eigentlich auch nicht richtig, weil das geht ja nicht wirklich weg. Es geht nur in kleinere Teile, in Asche, in Ruß und der regnet auch wieder runter. Also irgendwas muss es dann wirklich buchstäblich, bin ich dann an dem Punkt gewesen, wo ich meinen Müll da halt auch drauf schmeiße. Und ich fühle mich so schlecht dabei. Und es hat dann echt tief in mir gearbeitet. Das ist so eine Phase. Ich erzähle jetzt wirklich so eine Phase von ein, zwei Wochen, wo ich das tief beschäftigt hat. Und ich dann auch echt ein total schlechtes Gefühl habe. Ey, was ich mache, ist einfach falsch. Weil, wieso? Den Müll da einfach hinschmeißen, ist nicht richtig so. Und es kommt von mir aus. Und wie es halt so in Indien ist, also wie es für mich war, Ich setze mich mit dem Thema auseinander, richtig tief auch. Und ich bin verzweifelt und ich in so einer Art, wie soll ich sagen, ich bete förmlich so zum Spirit und zur Erde. Hey, hey, boah, sorry, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es tut mir so leid. Und hey, ich schmeiße hier meinen Müll drauf und es kokelt da vor sich hin und es stinkt, das ist nicht schön. Aha. Ich setze mich damit auseinander. Und da kam, also ich versuche in irgendeiner Art Kommunikation zu treten. Und nein, ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich sage, ich spreche mit der Erde oder sowas. Das sind Dinge, die finden in einem statt. Das ist das, wo ich sage, leb aus dem Herzen, weil in deinem Herzen finden diese Auseinandersetzungen statt. Es ist tatsächlich in einem drin. Und ich habe dem wirklich mich da auch hingegeben, diesem Thema. Und dann irgendwann kam aber dann so in mir drin auch, ja, nicht, dass ihr das falsch versteht, das ist nicht eine Antwort, wie jetzt höre ich irgendeine Stimme, die zu mir spricht. Aber es entsteht plötzlich so eine Klarheit und so ein Gefühl. Und das Gefühl, was ich bekommen habe, ist, dass Mutter Erde zu einem sagt, hey, mach dir da nicht so viel Sorgen. Ja, das ist nicht richtig. Ja, das ist halt hier Plastik. Aber das Ding ist, du bist in diese Welt reingeboren und deine Aufgabe ist, auf die Schönheit der Welt hinzuweisen, auf die Schönheit des Lebens hinzuweisen. So. Und du bewegst dich natürlich in dieser Welt. Um das machen zu können, musst du aber gewisse Dinge mitspielen. Sonst müsstest du dich ja komplett rückziehen. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die sowas machen. Sonst müsstest du dich ja komplett rückziehen auf irgendeine Insel und dann einen komplett autarken Naturlebensstil machen. Und das geht auch, das machen auch Leute. Und das respektiere ich riesig so. Aber mein Weg, das ist für mich völlig klar, der führt nicht auf die Insel. Deswegen bin ich hier. Deswegen sitze ich hier in der Stadt und spreche jetzt zu euch. Und hey, verbrauchen ja jetzt gerade Strom. Hierher komme ich mit dem Auto oder mit der Eisenbahn. Verstehst du, ich reite nicht mit dem Pferd hier oder gehe zu Fuß. Ich lebe in dieser Welt. Und ich habe so in mir drin diesen Segen bekommen, von wem auch immer, aus meinem Herzen, vom Spirit, von der Erde, der gesagt hat, hey, stress dich nicht die ganze Zeit. Du musst hier nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben. Gewisse Dinge laufen falsch, aber genau deswegen sind wir auch hier, um gewisse Dinge wieder ins Lot zu bekommen. So. Aber viel wichtiger als irgendwie ständig so ein Negativkomplex zu haben, ist eben an dir selbst zu arbeiten und sich Freiheit zu schaffen, damit wir diese gesunde Vibration reinbringen, ne? Damit wir dann im Großen und Ganzen auch wieder in einen nachhaltigeren, ganzheitlichen Lebensstil kommen. Den entwickeln wir gerade so. Das ist, was gerade passiert. Und um aber mit den Menschen zu sein, musst du zu den Menschen hingehen. Das ist mein Weg. Wie gesagt, ich respektiere die Leute, die sich komplett rausziehen. Ich habe mich auch komplett rausgezogen, Ergebnis offen, und habe dann eben für mich gemerkt, okay, meine Aufgabe, mein Ding, mein Weg, mein Selbst ist zu den Menschen hin. Und sozusagen ein Anwalt des menschlichen Sein. Ne? Ja, also ich hab diese Komplexe nicht. Ich sehe natürlich die Probleme. Ich weiß auch, der Mensch hat zerstörerische Aspekte. Vor allem, je weiter der Mensch aus dem Gleichgewicht rauskommt, desto destruktiver wird er. Ähnlich ist es ja bei Kriminalität, Gewalt und diesen ganzen Themen. Das ist auch so. Das sind Menschen, die aus der Balance raus sind. Je weiter du rauskommst, desto destruktiver können Dinge werden. Ne? Und deswegen aus der großen Perspektive geht es darum, ins Gleichgewicht zu kommen. Aber wenn du den Menschen per se als negativ darstellst, ist es eben nichts Heilsames. Da ist nichts, was Richtung Gleichgewicht strebt, sondern da ist es tatsächlich dann. Irgendwann entsteht daraus dann einfach rein weitergedacht die Agenda, okay, wenn der Mensch Schädling ist, dann müssen wir den Menschen einschränken. Ja, und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich für richtig halte. Ich stehe als Anwalt der Menschen und es geht darum, Ketten zu brechen, so den Menschen sich frei zu machen. Und dazu brauchen wir auch nicht irgendeine Gottheit, die uns freisetzt. Wir selbst sind es. Ja, ja, das ist also der zweite Teil. Destroy. Das dritte Kapitel in der Ausstellung beschäftigt sich mit dem, oder steht unter dem Titel Die Zukunft der Natur. Und dort werden in dieser Ausstellung werden drei mögliche Szenarien aufgezeichnet, wo es hingehen könnte. Drei Szenarien. Und das ist wieder das, wir haben ja verschiedene Blickwinkel, so. Aber ihr werdet sehen, diese drei Szenarien, bewegen sich alle in einem Extrem. Das erste Szenario, was Sie sehen, was in Zukunft möglich wäre, dass sozusagen die Wissenschaft gewinnt. Der Mensch würde es also schaffen, Herr über die Natur zu werden. Wir würden die Naturgesetze entschlüsseln, irgendwann alle entschlüsselt haben und dann sozusagen die Natur kontrollieren. So wie es schon in der Bibel steht, so macht dir die Erde zu Untertan. Und das wäre dann irgendwann, jetzt offensichtlich haben wir die Natur noch nicht ganz unter Kontrolle, sieht man bei Corona. Aber die Idee wäre, es könnte irgendwann sein, dass wir Menschen mit unserer Wissenschaft die Natur entschlüsseln und dann komplett kontrollieren können. Absolut faustischer Film. Aber doch, es gibt Leute, die auf diesem Film sind. Es ist letztens dieses ganze Versprechen der Wissenschaft, so, was er ruht, und ich habe schon oft darüber gesprochen, aus diesem mechanischen Weltbild, was bis zurückgeht zu dieser Lunar Society, wo wir darüber gesprochen haben, noch schon im 18. Jahrhundert, dieses mechanische Weltbild. Und die Idee ist, wenn du nur genug Rechenkapazität hast oder schlau genug bist, hast du dann irgendwann alles entschlüsselt. Und dann ist es einfach nur noch hier Ursache, Wirkung, und es geht alles in eine Richtung. Das ist so das erste Zukunftsszenario. Der Mensch hat es irgendwann geschafft, so sich tatsächlich zu überheben und kontrolliert die Natur. Es wird nie passieren, weil aus meiner Sicht ist es völlig offensichtlich ein faustischer Trip. Aber das wäre eins der Szenarien, dass sozusagen die Wissenschaft obsiegt. Ja. Das zweite Szenario, was Sie als mögliche Zukunft bieten, ist das Szenario der künstlichen Intelligenz. Dass die künstliche Intelligenz sich irgendwann durchsetzt und über die Natur setzt und dann irgendwie die Natur völlig obsolet macht. Und dadurch auch den Menschen. Also so eine Dystopie, dass halt irgendwann nur noch Computermaschinen existieren und der Mensch gar nicht mehr oder nur noch am Rande oder in einer unbedeutenden Position sich einreiht in die Fauna oder sowas. Ja. Das ist natürlich eine Dystopie, die in unserer Zeit interessant klingt, und viele greifen das auf. Aber das ist auch für mich völlig unvorstellbar, dass es jemals so kommen wird. Ja. Es ist auch ein faustischer Trip. Das sind letztens überhaupt, weißt du, du kannst nur auf diese Ideen kommen, wenn du schon grundsätzlich die Natur falsch wahrnimmst. Und ich sage das so oft, ey, die Natur ist genauso wie alles, was lebt, ist durchdrungen von ja, wie nennt man das? Ja, du kannst es Orgon nennen oder Chi oder Lebenskraft. Es gibt da verschiedene Worte dafür. Es ist beseelt. Während unsere Wissenschaft in diesem mechanischen Weltbild halt nur das Materielle sieht. Und wenn du nur das siehst, kannst du dir vorstellen, ja, dass so ein Szenario denkbar wäre, dass irgendwann eine kalte, seelenlose Technologie sich einfach dort alles übernimmt. Was sie aber nie sehen in ihren Weltbildern, ist eben dieses Potenzial, was drinsteckt in der Natur, wenn Natur beseelt ist. Sie sehen nicht das Potenzial von Regenerierung, von Heilung, von Anpassung auch, was unglaublich schnell geht. Sondern in diesem materialistischen Weltbild ist tatsächlich selbst so eine Dystopie möglich, dass irgendwann nur noch die künstliche Intelligenz und Maschinen alles regieren. Ne? Das ist das zweite Szenario, was sie geben. Und das dritte Szenario für die Zukunft, das dritte Szenario ist auch schon so eine lang gehegte Dystopie. Der Mensch stirbt aus. Der Mensch löscht sich selbst aus. In seinem destruktiven Verhalten, der Mensch ist ein Schädling. Und dann ist es ein rein biologisches Programm. Irgendwann ist der Schaden, den der Schädling anrichtet, so groß, dass er sich selbst zugrunde richtet. Diese Dystopie, die hat schon Heumer von Ditfurth aufgezeigt. Und ich hatte hier mal eine Sendung gemacht, wo ich auch über diesen Bestseller von Heumer von Ditfurth aus den 80ern spreche. Das Buch hieß So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Und das ist so eine Grundlage auch für das ganze Mindset des Ökologismus. Weißt du, von dieser ganzen Ökopolitik jetzt. Die Grundlage geistig, so philosophisch, die hat unter anderem ein Heumer von Ditfurth geschaffen. Also dem sein Buch ist halt da ein Meilenstein darin. Und dort beschreibt er das schon genau das, diese Dystopie. Und der beschreibt das ganz emotionslos. Er sagt noch nicht mal, der Mensch ist böse, sondern er sagt halt rein biologisch, der Mensch ist halt ein Sklave der Genetik. Ist ein Sklave von den biologischen Programmen. Und die sind halt bei Menschen halt nun mal schädlich. Er sagte, das ist halt einfach die Natur des Menschen, er ist ein Schädling. Er spricht nicht von böse, gut, böse sind ja wieder menschliche Begriffe auch, sondern er sieht es so eben aus so einer rein wissenschaftlichen Brille und stellt halt fest, naja, der Mensch ist halt Schädling. Und er bringt dieses Beispiel, er vergleicht den Menschen mit einem Virus oder einem Erreger, einem Krankheitserreger, der einen Körper befällt und der sich dann immer weiter vermehrt. Immer weiter vermehrt. So lange, bis der Körper, der Wirt sozusagen halt krank wird. Und schlimmstenfalls stirbt. Aber wenn der Mensch stirbt oder der befallene Organismus, dann sterben mit ihm natürlich auch alle Viren oder die Erreger. Die sterben dann auch mit. Und von Ditford vergleicht es so und sagt, naja, wir Menschen sind so ähnlich. Wir machen über so viele Generationen, haben wir ein Verhalten und das ist halt schädliches Verhalten. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, irgendwann sind wir so viele und dann kippt es halt um. Und dann sind wir auch weg. Dann ist alles weg. Der Mensch hat sich dann aufgelöst. Und er sagt dann auch, da kann der Mensch gar nichts dafür. Das ist halt Biologie. So ist es halt. Das ist wie wenn du mit den Erregern diskutieren würdest, bevor als ein Mensch wirklich so krank wird, dass er stirbt. Und du hättest die Möglichkeit, mit diesen Erregern zu diskutieren. Hey, hört mal auf, euch so zu unkontrolliert zu vermehren. Wenn ihr euch jetzt noch ein, zwei Generationen weiter vermehrt, dann stirbt euer Universum. Also dieser Körper ist dann weg. Aber dann würden die Viren sagen oder die Erreger sagen, was kommst denn du hier? Wir vermehren uns seit Tausenden von Generationen und das ist, was wir richtig machen und wir hören jetzt da nicht auf, weil du uns das erzählst. Es hat sich immer bewährt, für uns gilt, wir vermehren uns und das machen wir und ja, so wird eine Diskussion nicht stattfinden. Und so sieht er eben auch den Menschen. Der kann da nichts dafür, du vermehrst dich immer weiter und irgendwann sind die Menschen halt zu viele und dann bricht alles zusammen. Und viele haben genau jetzt Angst vor diesem Zeitpunkt, dass jetzt das auch gekommen ist. Heumer von Ditford hat schon in den 80ern gesagt. Der hat gesagt, das wird nicht kommen, sondern es ist jetzt gekommen. Versteht ihr? Der hat in den 80ern schon gesagt, wir sind die Generation, die es erlebt. Ja, das ist mittlerweile auch schon, Mathematik ist meine Stärke, das müsste schon 40 Jahre her sein. Es ist schon eine neue Generation da. Nichts davon ist wahr geworden. Das ist halt immer diese, da kommt auch dieses endzeitliche Denken zum Vorschein. Weißt du, diese Angst, aber gleichzeitig auch fast schon die Hoffnung auf Apokalypse. Weil es ist dann auch wieder so ein bisschen so ein Ego-Trip. Das, oh, wir sind die entscheidende Generation und so. Aber das ist nicht so. Die Wahrheit ist, die Biologie läuft weiter. Und diese Idee, dass der Mensch sich komplett auslöscht oder so selbst zerstört und also man kann es nicht völlig ausschließen, ja, dass sowas, theoretisch kann man so ein Szenarien sich ausdenken, aber es ist aus meiner Sicht auch wieder ein völlig unzureichendes Verständnis, was der Mensch überhaupt ist. Auch dort wieder die spirituelle Qualität, die auch ein Mensch hat. Diese ganzen Dinge, das sieht man dort gar nicht. Das ist ein rein mechanisches Weltbild. Ja, der Mensch löst sich halt auf, zerstört sich selbst. Das ist, aus meiner Sicht ist es wirklich fast schon Kinderei, so zu denken, so. Das ist, hey, okay, so kannst du denken. Das taugt vielleicht für einen guten Science-Fiction-Film oder für ein gutes Buch oder ein Comic oder so. Aber mehr ist es nicht. Es fehlt halt komplett eine ganzheitliche Sicht. Sonst ist alles, was wir in dieser Ausstellung präsentiert bekommen, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr extreme Sichtweise. Und innerhalb der Sichtweise, dort hat man dann verschiedene Blickwinkel. Aber das Große und Ganze hat man da komplett aus den Augen verloren. Und es ist jetzt auch keineswegs so, dass ich jetzt hier mit dem Finger zeige auf die Macher dieser Ausstellung oder auf die Stiftung Klassik Weimar, sondern ich sehe halt, sie repräsentieren den Zeitgeist. Und dafür dient ja letztens sogar so ein Museum, damit wir den Zeitgeist vielleicht erkennen. Aber das ist, was ich halt, wo ich zu euch spreche, halt euch wünsche, dass ihr das erkennt. Was ist denn das eigentlich für ein Zeitgeist, der da kommt? Und wie grotesk, wie extrem ist das denn eigentlich schon? Also aus meiner Perspektive und sehe ich das schon so weit abgedriftet, dass es geradezu grotesk ist. Und dafür dient eine solche Ausstellung. Dafür dient auch vielleicht hier mein Diskussionsbeitrag, damit wir das halt erkennen. Und damit wir vielleicht ein bisschen diese Perspektive erkennen. Oh shit, hey, wir sind aber schon ganz schön im Extrem. Vielleicht sollten wir mal wieder von der anderen Seite auch ein paar Dinge wahrnehmen. Vielleicht sollten wir auch die mal wieder stützen. So. Wisst ihr, wie gesagt, jede Art von Kunst hat ihre Berechtigung. So. Aber wenn es halt in eine Seite nur geht und die ganze Zeit, dann müsste doch eigentlich der Impuls kommen, dass man das andere auch mal wahrnimmt. Ja. Was ich auch richtig schwierig finde bei dieser Ausstellung, und da kommt schon Kritik, hey, wir sind in Weimar. Hier geht es eigentlich um dieses Erbe der deutschen Klassik. Hier geht es um das Erbe von Leuten wie Goethe, wie Schiller. Die Ausstellung findet, ich habe es gezeigt, im Schillerhaus statt. Hey, Schiller, das ist der Typ, der die Ode an die Freude geschrieben hat. Erinnert ihr euch? Was steht denn da drin? Freude, weißt du, diese Hommage an Freude, an dieses, und nicht nur irgendwie materielle Freuden, sondern auch geistig, weißt du, so dieses, die Schönheit und Freude, das ist, wo diese großen Dichter, Leute wie Schiller, Leute wie Goethe hingewiesen haben, auf das Große und auf Schönheit und lebensbejahend, das ist eigentlich deren Erbe. Und ich finde das so traurig, dass ausgerechnet dort dann, wo eigentlich der Job von der Klassikstiftung Weimar ist ja per Definition eigentlich dieses Erbe zu verwalten. Ne? und die Schönheit von Natur auch zu zeigen. So. Und natürlich auch, hat der Mensch immer auch Einfluss auf die Natur. In Weimar geht es auch darum, um diese ganzen Weimarer Gärten und so weiter, wo der Mensch sich eine Idealnatur schafft. Und hey, ich lebe selber in der Stadt, wo es auch Parks gibt. Und ich liebe diese Parks, weiß aber natürlich, haben die Leute angepflanzt. Aber das ist trotzdem Natur. Mensch und Natur gehören zusammen, so. Aber vor allem, wenn du halt, brauchen wir ein erhabenes Bild wieder. Das ist es, was es ist. Und das, was wir eigentlich von den großen Künstlern nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall bekommen haben, das ist das Erbe. Hier, guck mal, wir haben heute das Bild wiederhergestellt hier. Das ist von Leonardo da Vinci, der Vitruvsche Mensch heißt, glaube ich. Das ist das, hier geht es zentral um das Verhältnis Mensch und Natur. Guck mal, in der Mitte ist der Mensch. Der Mensch ist aber auch in der Mitte. Weil wir sind Menschen, aus der Perspektive sehen wir das. Aber der Mensch ist hier eben eingekreist von einem Kreis, von einem Quadrat. Das ist Geometrie. Geometrie ist Erde. Der Mensch ist eingebunden in dieses Größere, in die Natur. Mathematik ist Natur. Mathematik ist Naturwissenschaft. Hier kommt es auch schon zum Vorschein, so dieses Verhältnis von Proportionen. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Fibonacci-Zahlenreihe, goldener Schnitt, der sich im menschlichen Körper ausdrückt, der sich in ganz vielen natürlichen Formen ausdrückt. Bäume, Blüten, schau dir eine Sonnenblume an, schau dir den Menschen an, Menschen als Ganzes im Körper. Du kannst aber auch nur ein menschliches Gesicht anschauen. Überall hast du diese Proportionen drin. Die Proportionen von goldener Schnitt. Die du auch eben mathematisch darstellen kannst. Das ist so die Message, wirklich die größten Künstler, die unsere Kultur hervorgebracht hat, das ist die Message, die bringen. Mensch und Natur sind eine Einheit. Die Natur ist im Menschen drin und der Mensch ist in der Natur. Wir spiegeln einander. Während hier diese moderne Sichtweise das komplett aufgespalten hat. Und man sieht halt alles nur noch aus diesem einen Blickwinkel, wo eben der Mensch ein Schädling ist, der Mensch gegen die Natur ist. Und das ist so schade. Das ist zum einen eben ein faustischer Trip, der daraus wachsen kann. Und zum anderen ist es aber für die meisten Leute so ein, wir bauen uns unser eigenes Gefängnis, in dem wir sind. Weißt du, wenn du selbst dich so negativ siehst, kannst du dich nicht entfalten. Wie soll das denn gehen? Jeder Psychologe würde dir das empfehlen. Es gibt Psychologen, die arbeiten die ganze Zeit nur darum, hey, du musst wieder ein bisschen mehr Selbstachtung finden und sowas. Aber wenn das schon grundsätzlich und dann auch noch sozusagen wissenschaftlich fundiert ist, dass der Mensch ein Schädling ist, dass der Mensch eben nicht mehr hier eingebettet ist in die Natur, ein Eins ist, dass du die Natur im Menschen selbst finden kannst, im menschlichen Geist. All diese Dinge werden ausgeblendet. Ja? Und dann finde ich das, aus meiner Sicht ist es dann auch, ach, ich möchte jetzt auch nicht zu negativ drüber reden, weil, wie gesagt, diese Museumsleute, die sehen es halt nicht anders. Das ist halt, die haben halt nur diesen Blickwinkel so. Aber aus meiner Sicht ist es ja fast schon eine Vergewaltigung eigentlich von diesem Erbe, was uns Humanisten gegeben haben, was uns Künstler gegeben haben, was uns Dichter gegeben haben. Und wir reden hier von Weimar, Goethe, Schiller. Das sind Dichter. Das Wort Dichter heißt ja, dass du eine größere Wahrheit verdichten kannst. So dass es auch der einfache Mensch direkt sehen kann, dass wir direkt dort etwas bekommen, was uns erhebt. Das ist, was der Dichter macht. Aber was hier verdichtet wird, das ist halt eine destruktive Weltsicht. Und schade, dass diese Blickwinkel von Leuten wie Goethe dort nicht mehr gesehen wird. Sondern Goethe taucht in dieser Ausstellung dann nur mehr auf, irgendwie als Totenmaske oder irgendwie in seinen letzten kranken Tagen. Ja, die natürlich auch zum Leben gehören, das ist schon völlig klar. Der Tod gehört dazu, Krankheit gehört dazu. Aber wenn du über einen Menschen sprichst, dann schaust du vor allem auf das Lebenswerk, oder? Auf das, was er alles geschaffen hat. Als jetzt zu gucken, ja, die letzten Jahre, guck mal, wie krank er da war. Ich weiß nicht, für mich ist es so einseitig. Es ist so aus dem Gleichgewicht geraten und dadurch halt einfach ein Zeichen unserer Zeit. Jetzt gibt es bei Sie sagen immer, sie wollen halt offene Diskussionen und sie wollen zu Gesprächen anregen und so weiter. Und ja, in diesem Sinne reagiere ich hier und schmeiße einen Diskussionsbeitrag raus. Ganz ehrlich, ich mache mir keine großen Hoffnungen, dass jetzt irgendwelche Leute aus dieser Weimarer Stiftung hier unseren Beitrag sehen. Aber trotzdem werf ich halt diese Gedanken mal in den Ring. Weil es gibt jetzt auch noch hier eine Diskussionsreihe, die nennt sich Weimarer Kontroversen. Das Ganze, die Ausstellung ist auch gebettet eben in dieses größere Themen, ja, neue Natur. Auch schon da eben, was ist neue Natur? Was ist das überhaupt so? Künstliche Natur oder was? Neue Natur? Wie ist ein neues Verhältnis Mensch-Natur? Da wäre ich ja dabei. Das fordere ich förmlich. Ich sage ja immer wieder, wir müssen da unsere Philosophie erweitern. So. Dieses Verhältnis wieder ins richtige Maß rücken. So. Wirklich ins richtige Maß. Die richtige Proportion. Aber gut, sie machen ja so, und ich finde es grundsätzlich gut, eben hier sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja? Und jetzt haben sie dann auch noch diese Diskussionsreihe Weimarer Kontroversen gemacht. Grundsätzlich finde ich super, ja? Lass mal kontrovers diskutieren. Aber wenn ich mir so anschaue, was sind da für Vorträge so? Der eine heißt zum Beispiel, ist eine andere Natur möglich? Mit Almut Linde und Hartmut Rosa, die Namen sagen mir leider nichts, kann ich nicht so sagen. Aber schon die Frage, ist eine andere Natur möglich? Ja, okay, man kann über alles diskutieren, aber das ist Wolkenkuckucksheim. Das hat nichts mit hier und jetzt zu tun. So. Ist eine andere Kultur möglich? Das ist eine, ja, könnte ich mir als Schriftsteller eine andere Natur vorstellen oder sowas. Aber weiß nicht, was das hier beitragen soll. Aber egal, gibt noch andere. Hier zum Beispiel die Diskussion, sind wir von Natur aus böse? Also schon die Fragestellung ist eben genau das. Wir bewegen uns schon in einem Extrem und dort diskutieren wir dann einen Bereich. Hier muss ich sagen, aber allerdings fairerweise, hier ist wenigstens einer, der vielleicht ein bisschen mal pro Mensch eine Haltung einnimmt. Hier bei dieser Frage haben diskutiert Susan Neimann, Direktorin vom Einstein-Forum, und Andreas von Westphalen. Und ich kenne den Andreas von Westphalen nicht, aber ich habe es nachrecherchiert. Der hat zumindest ein Buch geschrieben, wo er, soweit ich das richtig verstanden habe, genau diese Dogmen angreift. Also eben eine Position vertritt, dass der Mensch nicht von Natur aus böse ist, sondern dass es halt, ja, es gibt böse Dinge, es gibt auch böse Menschen, es gibt böse Handlungen, keine Frage so. Aber der Mensch ist nicht von Natur aus böse. Da bin ich ja schon froh, wenn überhaupt mal jemand dort reinkommt. Also will ich auch fairerweise sagen, ja, hat man vielleicht mal jemand anders sprechen lassen. Aber das scheint mir die absolute Ausnahme zu sein, ne? Die meisten, die dort sprechen, bewegen sich eben schon in diesem Extrem drin. Und ich frage mich halt, weißt du, es soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich mich da vordrängen wollte. So. Mich überrascht jetzt nicht, weil ich habe jetzt nicht erwartet, dass jemand wie ich dort eingeladen wird. Obwohl ich doch grundsätzlich sagen würde, es bräuchte mehr Menschenanwälte. Anwälte für den Menschen, für das Leben. Und eigentlich ist es so krass, dass ich mich in dieser Rolle wiederfinde, weil ich mir denke, das ist eigentlich das Selbstverständliche so. Aber in unserer Zeit, und das ist eben auch, warum mich dieses Thema so beschäftigt und warum ich das jetzt hier so vorbringe, in dieser Zeit ist ein Anwalt für die Menschen, da gehörst du absolut zu einer Minderheit. Da gibt es nicht viele, sondern der Konsens ist wirklich die breite Masse, der Zeitgeist und nichts anderes spiegelt halt so eine Ausstellung, hat ein anderes Bild. Der Mensch ist Schädling. Und wir leben in einer Zeit, und das zeigt nur, wie weit wir aus der Mitte geraten sind, wie schizophren es eigentlich ist. Wir leben in einer Zeit, wo du als Anwalt für die Menschen in einer absoluten Minderheitenposition bist. Zu der Zeit war das klar. Ja? Vielleicht nicht für die Masse, aber eben für die Künstler, für Intellektuellen, für Philosophen ist es klar geworden so, dass wir für den Menschen stehen. Deswegen bezeichne ich mich selbst auch als Humanist. Ich stehe für den Menschen da. Und in diesen Diskussionen ist man aber in einer absoluten Minderheitsposition. Man ist ein Freak. Das ist, was man ist. Leute lachen da über einen und denken, du bist crazy. Das ist so traurig. Also das ist so weit rausgeraten. Ja. Hier ein so ein Vortrag will ich euch noch erzählen. Das ist halt dann, zeigt es noch mehr, wie krass es ist. Ein Thema wurde diskutiert, müssen die Klimaproteste radikaler werden? Und Diskutanten dort waren Luisa Neubauer, kennen wir alle, das ist von Deutschland, Fridays for Future. Und Luisa Neubauer hat diskutiert mit Philipp Bruch. Philipp Bruch, auch sehr umstrittene Persönlichkeit, das ist einer der Gründer des, und glaube ich auch so der Kopf dahinter, hinter dem Zentrum für politische Schönheit. Ah, auch ein täuschender Begriff, ja. Denn da kommt auf einmal der Begriff der Schönheit, so, für den ich einstehe. Aber hier geht es um was anderes. Zentrum für politische Schönheit, recherchiert das selber mal genauer nach. Ich kann nur sagen, das ist so eine Art Künstlerkollektiv, die aber auch so ähnlich wie es schon hier der Thomas Bernhard war, der eigentlich diesen Titel gegeben hat. Ich hasse die Natur, von dem ich euch schon erzählt habe. Ähnlich, in dieser Tradition steht vielleicht dieses Zentrum für politische Schönheit von dem Ruch, wo es darum geht, mit Kunst gewisse politische Agenden halt voranzutreiben. Und das ist sehr provozierend, das ist sehr, bestenfalls könnte man sagen, eine Eulenspiegelei, aber das geht definitiv schon übers Ziel hinaus. Hier geht es nicht nur darum, Bürgerschreck zu sein, sondern dieses Zentrum von politischer Schönheit hat dann, und natürlich kann man da diskutieren, aber aus meiner Sicht schon mehrmals eigentlich so diesen Bereich des Anstands verlassen und auch den Bereich der Gesetzmäßigkeit. Unter anderem, ich lebe in Chemnitz, ist mir das Zentrum für politische Schönheit bekannt durch eine Aktion, die sie in Chemnitz gemacht haben, die auch wieder gegen das Recht war und die auch abgebrochen wurde. Die haben in der Zeit, wo es in Chemnitz diese ganzen Demos gab, ihr wisst, rund um den Tod von Daniel und danach dann diese ganzen Demos, ihr kennt das Thema, wo ganz, ganz viele Leute dieses Narrativ besetzen, so, ey, Chemnitz ist voll die Nazi-Stadt, so. Chemnitz kannst du als Ausländer nicht frei dich da in der Stadt bewegen, was einfach falsch ist. So. Und Chemnitz war auf einmal im Mittelpunkt, stigmatisiert als so die Nazi-Stadt. Und viele, die sich dann so den Kampf gegen rechts auf die Fahnen geschrieben haben, haben dann sozusagen diese Stadt so als Ziel genommen. So eben der Philipp Bruch. Und der hat dort einen kleinen Laden angemietet in der Fußgängerzone. Und in dem Laden, ich weiß es noch selber, ich bin dort vorbeigegangen, da wusste ich das alles noch gar nicht. Ich gehe dort vorbei in dem Laden und denke mir, was ist denn hier? Hat er im Schaufenster, waren dann Bilder zu sehen, Fotos von Menschen, die auf einer Demonstration waren. Auf diesen Demonstrationen, die es im Nachhinein gab dann in Chemnitz. Und da wurde dazu aufgerufen, dann diese Leute zu denunzieren. Wer kennt den, denunzieren und dann den Arbeitgeber anschreiben. Und da, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch schon gedacht, ey, boah, das ist ja was für eine Unverschämtheit, weißt du. Also wer auch immer das macht, und ich wusste es da nicht mit dem Zentrum für politische Schönheit, ich dachte, sag mal, spinnt ihr? Das machst du hier in Chemnitz? Du machst hier ein Schaufenster, wo du Bilder von Chemnitzer Bürgern machst, die stigmatisierst und sagst, die sind rechts. Hey, du weißt gar nicht, wer auf dieser Demo und aus welchem Grund war. Weißt du, da sind so viele Menschen auf der Straße. Vielleicht bist du auch nur auf die Demo gegangen, um zu gucken, um zu beobachten. Vielleicht bist du auf die Demo gegangen, weil du für Gewaltfreiheit plädierst. Es ist wirklich, es erregt mich auf. Deswegen merkt ihr, wie ich da emotional werde. Aber ich lebe in Chemnitz, weißt du. Und dort zu sehen, wie dann Chemnitzer Bürger in Chemnitz, in der Fußgängerzone, also auf dem Markt, mit Bildern zur Denunziation aufgerufen werden, das geht gar nicht. Das finde ich eine absolute Sauerei. Und tatsächlich haben die meisten Chemnitzer auch genauso reagiert wie ich. Und es gab dann auch sehr schnell dann Ärger. Und man hat auch dann diesen Laden geschlossen. Man hat gesagt, hey, das ist auch nicht rechtens. Ja. Das ist schwierig. Aber ich meine, die selber sehen sich ja eben auch in dieser Tradition von Till Eulenspiegel. Und wieder sage ich, Kunst kann alles. Till Eulenspiegel, ich finde das faszinierend. Du kannst auch mal in Extreme gehen, auch mal provozieren. Das will ich denen gar nicht wegnehmen. Aber wenn das aber dann dein Konsens ist, wenn das dann die Mitte ist, wenn das dann zur Raison wird, und das, dann ist es nicht mehr extrem, dann ist es mehr Eulenspiegelei. Ja, und das ist halt bei diesem Zentrum für politische Schönheit auch so. Ich sehe diese Leute sehr, sehr kritisch und deren Wirken. Aus meiner Sicht verstecken die sich auch oft hinter diesem Kunstfreiheit-Begriff, um halt letztens ihre politische Agenda voranzutreiben, um halt Trash zu machen. Aber wie gesagt, alles hat da seinen Platz, aber es gibt auch rechtliche Grenzen. Weißt du? Und Leute zur Denunziation freizugeben, ist einfach eine Sauerei. So oder so, weißt du? Das will ich nie machen. Das ist nicht richtig. Naja, aber ich erwähne den ja nur, weil das halt auch wieder zeigt, der Mann ist jetzt dann scheinbar schon qualifiziert genug, oder man sieht ihn als qualifiziert genug, sich bei so einer Diskussion zu beteiligen. Im Rahmen Mensch und Natur, neue Natur. Und hier halt unter die Frage, ja, müssen die Klimademonstrationen, wie ist was genau, müssen die Klimaproteste radikaler werden? Ne? Das wird dann da diskutiert. Man hört keine Stimmen mehr in Weimar, die eigentlich diesen alten Geist von Weimar aufgreifen, die auf die Schönheit, für die Schönheit diskutieren, die für die Erhabenheit diskutieren. Ganz zu schweigen von, weil dann gilt man gleich als viel zu esoterisch. Grüße an Ralf. Wenn man jetzt auch noch auf das Spirituelle des Menschen hinweist, auf das Geistige. Aber ey, nichts anderes haben Goethe und Schiller getan, das möchte ich euch nochmal sagen. Nichts anderes haben die getan. Das waren keine Materialisten. Wie kommen wir dazu? Weißt du, heute gilt das dann sowas, was ich euch erzähle, gilt dann, das ist ja eh so. Wie kann das nur sein? Wie konnte das eh so sein? Während alle großen Künstler, also die ganz großen so, das natürlich erkannt haben, dass der Mensch mehr ist als nur irgendwie ein Klumpen Genetik, der sich halt so, nein, da ist viel mehr drin. Da ist Schönheit drin, da ist Erhabenheit drin. Heute ist man damit in der Mindermeinung. Und selbst eben diejenigen, die dieses Erbe verwalten, verbreiten einfach nur noch so dieses menschenfeindliche Narrativ, was letztens auch ein lebensfeindliches Narrativ ist. Und die große Gefahr, die dahinter halt auch ist, ist, wenn du das Leben und den Menschen nicht mehr schätzt, also wenn man wirklich zur Erkenntnis kommt und das auch wissenschaftlich untermauert, sodass es auch alle dann glauben, ja, der Mensch ist wirklich ein Schädling für diese Welt, dann ist es eine ganz, ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Weil wenn etwas ein Schädling ist, wie kannst du denn dann noch argumentieren, dass das erhaltenswert ist und schützenswert? Wie lange können wir eigentlich noch gar diskutieren und argumentieren für Menschenrechte, wenn mittlerweile es nur noch wenige Anwälte für den Menschen gibt? Diese ganze Idee, der Begriff Menschenrecht ist rausgekommen aus der Aufklärung. Wir bewegen uns im Moment in eine Anti-Aufklärung. Wir verlassen dieses geistige Erbe so. Und wie leichtfertig das passiert, wie bei so einer Ausstellung. Ich hasse die Natur, ich hasse den Menschen, ich hasse das Leben. Hey, okay, wirklich, Bruder, ich kann es verstehen. Du hast vielleicht echt ein schlechtes Leben gehabt. Aber drück's nicht den anderen rein, weißt du. Guck lieber, dass du dein Leben irgendwie besser bekommst, weil zur Heilung kommst, weil doch irgendwas Schönes auch erkennst in dieser Welt. Aber das ist das Problem. Es ist eine extreme Haltung, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die wird auf einmal zum Konsens, die wird zur Meinungsbildung. Und wenn du dort außerhalb stehst, giltst du dann schon als, ja, du giltst als ESO, vielleicht giltst du auch, manchen giltst du als politisch vielleicht schon extrem oder sowas. Aber wie kann es denn sein, dass für mich die eigentlich mittigste Position, die denkbar ist, ey, ich bin Mensch, da bin ich geboren, warum weiß ich nicht, das ist das große Mysterium, aber jetzt bin ich Mensch, lebe im Hier und Jetzt in einem menschlichen Körper, mit einem menschlichen Geist, das ist doch die natürlichste Position, wer von dort aus diese Welt zu betrachten. Ne? Aber wenn du das so negativ siehst, dann droht wirklich, aus so einer Kultur droht irgendwann dann auch eine, ja, vielleicht ein, irgendwann auch ein Gesellschaftssystem, was dann eben dieser Menschlichkeit nicht mehr Rechnung trägt. Und das war etwas, was viele von euch auch intuitiv schon spüren. So, und deswegen sind auch viele Leute heutzutage so sehr emotional, wenn es um diese politischen Themen geht, weil man langsam spürt, ey, das geht in eine ziemlich miese Richtung. Dieser Trend geht in eine miese Richtung. Und muss aber nicht so sein. Das ist, wo wiederum ich so halt auch eine positive Nachricht bekomme, weil es bewegt sich in einem totalen Extrem. Und wenn wir Menschen endlich mal wieder mehr in die Mitte kommen, und dann sehen wir, wie extrem das ist. Und dann gewinnen diese Extreme, verlieren dann komplett an Kraft. Und irgendwann lacht man drüber und denkt sich, wie grotesk ist das denn eigentlich? Wie skurril ist das denn eigentlich? Und ich weiß nicht, ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, aber irgendwann vielleicht in 100 oder 200 Jahren, ich bin ein Optimist, dass es wieder mehr ins Gleichgewicht kommt, dann wird man auf solche Ausstellungen schauen und sich sagen, hey Alter, wie waren denn die Leute damals drauf? Das ist wirklich krass. Und das sogar in Weimar, was eigentlich das Zentrum ist, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und die Schönheit und die Edelkeit von Natur, von Leben, von Mensch, von Geist. Wow. Das zeigt halt unseren Zeitgeist. Ja. Jo, damit möchte ich mich verabschieden für heute von euch. Hoffe, es hat euch ein bisschen Inspiration auch gegeben, dieses Thema, sich mit daran abarbeiten. Es bleibt für mich ein Megathema. Das Verhältnis Mensch-Natur ist wirklich so prägend für unsere Zeit, weil alles andere wächst aus diesen Dingen. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, das alles wächst da heraus aus so einer Grundwahrnehmung. Vereinfacht gesagt, die Philosophie, das ist die Basis, woraus sich dann Dinge entwickeln. Ne? Und so eine Ausstellung ist halt wirklich, so hat sie ihren Zweck erfüllt, ist ein Eye-Opener. Das sollte es sein, wie weit wir uns schon irgendwie in Extremen bewegen. Ja? In diesem Sinne danke ich euch für eure Unterstützung und dass ihr eingeschaltet habt und bis nächstes Mal. Ciao.